In der heutigen Leselust bringen wir den 7. Teil aus dem Erzählzyklus Dubliner des irischen Schriftstellers James Joyce, herausgegeben 2012 als Hörbuch im Zürcher Sinus Verlag unter der Regie von Albert Bollinger. Zu Beginn führen wir die Erzählung unter dem Titel »Eine Mutter« zu Ende. Die ehrgeizige Mrs. Tierney, die ihre Tochter Kathleen zu einer Karriere als Musikerin verhelfen will, beendet den Streit um die Gage ihrer Tochter, indem sie den Verantwortlichen des Organisationskomitees erklärt, Kathleen werde nicht spielen, wenn sie keine angemessene Vergütung erhält. Der erste Teil der Geschichte, Gnade, erzählt vom alkoholkranken Mr. Kernan und seinem Umfeld. Kernan verunglückt betrunken in einer Bar, gefährdet durch seine Sucht sowohl sich selbst als auch seine Familie und soll schließlich an einem religiösen Einkehrwochenende wieder zur Besinnung kommen. Sprecher sind Dagmar Manzel und Christian Brückner.
»Ich habe kein Komitee gesehen«, sagte Mrs. Carney ärgerlich. »Meine Tochter hat ihren Vertrag. Sie bekommt 4 Pfund 8 auf die Hand oder keinen Fuß wird sie auf diese Bühne setzen.«
»Ich bin erstaunt über Sie, Mrs. Carney«, sagte Mr. Houlihan. »Ich hätte nie gedacht, dass Sie uns so behandeln würden.«
»Und wie haben Sie mich behandelt?«, fragte Mrs. Carney. Ihr Gesicht war zornrot angelaufen und sie sah aus, als wollte sie handgreiflich werden. »Ich verlange mein Recht«, sagte sie.
»Sie sollten etwas Anstand haben«, sagte Mr. Houlihan.
»Ach ja? Tatsächlich? Und wenn ich frage, wann meine Tochter bezahlt wird, kann ich keine anständige Antwort bekommen.« Sie warf den Kopf zurück und nahm einen hochnäsigen Tonfall an. »Da müssen Sie mit dem Sekretär sprechen. Das ist nicht meine Sache. Ich bin ein großer Hans Kuck in die Luft.«
»Ich dachte, Sie seien eine Dame«, sagte Mr. Houlihan und ließ sie einfach stehen.
Von da an wurde Mrs. Carneys Verhalten von allen Seiten verurteilt. Alle pflichteten dem bei, was das Komitee getan hatte. Sie stand an der Tür, verzehrt vor Zorn und stritt gestikulierend mit Mann und Tochter. Sie wartete, bis der zweite Teil begann, in der Hoffnung, dass die Sekretäre sich an sie wenden würden. Aber Miss Healy hatte freundlicherweise zugestimmt, 1 oder 2 Begleitungen zu spielen. Mrs. Carney musste beiseite gehen, um dem Bariton und seiner Begleiterin zu gestatten, auf die Bühne hinaufzugehen. Sie blieb einen Augenblick still stehen wie ein zorniges Steinbild. Und als die ersten Töne des Liedes an ihr Ohr drangen, packte sie den Umhang ihrer Tochter und sagte zu ihrem Mann: »Hol einen Wagen!« Er ging sofort hinaus. Mrs. Carney hüllte ihre Tochter in den Umhang und folgte ihm. Als sie durch die Türe schritt, blieb sie stehen und funkelte Mr. Houlihan grimmig ins Gesicht. »Ich bin noch nicht fertig mit Ihnen«, sagte sie.
»Aber ich bin fertig mit Ihnen«, sagte Mr. Houlihan.
Kathleen folgte ihrer Mutter artig. Mr. Houlihan begann im Raum auf- und abzulaufen, um sich abzukühlen, denn er spürte, wie seine Haut glühte. »Das ist mir eine nette Dame«, sagte er. »Oh ja, sie ist eine nette Dame.«
»Sie haben das Richtige getan, Houlihan«, sagte Mr. O'Madden Burke, beifällig auf seinen Schirm gestützt.
Gnade. Zwei Herren, die gerade im Klosett waren, versuchten ihn aufzuheben, aber er war völlig hilflos. Er lag zusammengekrümmt am Fuß der Treppe, die er heruntergefallen war. Es gelang ihnen, ihn umzudrehen. Sein Hut war ein paar Meter weit weggerollt und seine Kleider waren besudelt von der schlammigen Brühe am Boden, wo er Gesicht nach unten gelegen hatte. Seine Augen waren geschlossen und er atmete mit einem schnaubenden Geräusch. Ein dünner Faden Blut tropfte ihm aus dem Mundwinkel. Diese beiden Herren und einer der Kuraten trugen ihn die Treppe hinauf und legten ihn in der Bar wieder auf den Boden. Nach 2 Minuten stand ein Kreis von Männern um ihn herum. Der Inhaber der Bar fragte alle, wer er sei und wer zu ihm gehöre. Niemand wusste, wer er war, aber einer der Kuraten sagte, er habe dem Herrn einen kleinen Rum serviert. »War er allein?«, fragte der Inhaber. »Nein, Sir, da waren 2 Herren bei ihm.« »Und wo sind sie?« Niemand wusste es. Eine Stimme sagte, verschafft ihm Luft, er ist ohnmächtig. Der Kreis der Zuschauer weitete und schloss sich wieder elastisch. Eine dunkle Medaille aus Blut hatte sich beim Kopf des Mannes auf dem Mosaikfußboden gebildet. Der Inhaber, den die graue Blässe im Gesicht des Mannes beunruhigte, schickte nach einem Polizisten. Man machte ihm den Kragen auf und lockerte seine Krawatte. Er schlug einen Moment die Augen auf, seufzte und schloss sie wieder. Einer der Herren, die ihn nach oben getragen hatten, hielt einen verbeulten Zylinder in der Hand. Der Inhaber fragte wiederholt, ob denn niemand wüsste, wer der Verletzte sei oder wohin denn seine Freunde gegangen seien. Die Tür der Bar ging auf und ein riesiger Konstabler kam herein. Eine Menschenmenge, die ihm in den Durchgang gefolgt war, versammelte sich vor der Tür und bemühte sich angestrengt durch die Gläser der Türfüllung hereinzuschauen. Der Inhaber begann sofort zu berichten, was er wusste. Der Konstabler, ein junger Mann mit massigen, unbeweglichen Gesichtszügen, hörte zu. Er bewegte den Kopf langsam von rechts nach links und vom Inhaber zu der Person am Boden, als ob er fürchtete, das Opfer einer Sinnestäuschung zu sein. Dann zog er seinen Handschuh aus, holte ein Büchlein aus dem Gürtelbund, leckte die Miene seines Bleistiftes ab und machte sich bereit zur Niederschrift. Er fragte in einem misstrauischen, provinziellen Tonfall, »Wer ist der Mann? Wie ist der Name und die Adresse?« Ein junger Mann im Fahrraddress bahnte sich einen Weg durch den Kreis der Umstehenden. Er kniete sich unverzüglich neben den Verletzten und verlangte nach Wasser. Der Konstabler kniete sich gleichfalls nieder, um zu helfen. Der junge Mann wusch das Blut vom Mund des Verletzten ab und verlangte dann etwas Brandy. Der Konstabler wiederholte die Forderung mit Amtsstimme, bis ein Kurat mit dem Glas gelaufen kam. Der Brandy wurde dem Mann eingeflößt. Nach ein paar Sekunden öffnete er die Augen und sah sich um. Er schaute auf den Kreis von Gesichtern und versuchte dann, als er begriff, auf die Beine zu kommen. »Geht's jetzt wieder?« fragte der junge Mann im Fahrraddress. »Ach, wach, nicht der Rede wert«, sagte der Verletzte und versuchte aufzustehen. Man half ihm auf die Beine. Der Inhaber sagte etwas von einem Krankenhaus und einige der Umstehenden gaben Ratschläge. Man setzte dem Mann den verbeulten Zylinder auf den Kopf. Der Konstabler fragte, »Wo wohnen Sie?« Ohne zu antworten fing der Mann an, die Enden seines Schnurrbarts zu zwirbeln. Er nahm den Unfall auf die leichte Schulter. »Es sei nicht der Rede wert«, sagte er, »nur ein kleiner Unfall.« Er sprach mit sehr belegter Stimme. »Wo wohnen Sie?« wiederholte der Konstabler. Der Mann sagte, man solle ihm einen Wagen besorgen. Während man diesen Punkt erörterte, kam vom anderen Ende der Bar ein großer, flinker Herr von heller Gesichtsfarbe, der einen langen, gelben Alster trug. Als er die Szene sah, rief er, »Hallo, Tom, alter Junge, was ist denn los?« »Ach, was nicht der Rede wert«, sagte der Mann. Der Neuankömmling betrachtete die jämmerliche Gestalt vor sich und wandte sich dann an den Konstabler. »Alles in Ordnung, Konstabler, ich bringe ihn heim.« Der Konstabler tippte an seinen Helm und antwortete, »In Ordnung, Mr. Power.« »Komm jetzt, Tom«, sagte Mr. Power und nahm seinen Freund beim Arm. »Nichts gebrochen, oder? Kannst du gehen?« Der junge Mann im Fahrraddress nahm den Mann beim anderen Arm und die Menge teilte sich. »Wie bist du denn in diesen Schlamassel geraten?«, fragte Mr. Power. »Der Herr ist die Treppe hinuntergefallen«, sagte der junge Mann. »Ich bin ihn sehr verbunden«, sagte der Verletzte. »Keine Ursache.« »Schollen wir nicht in Köln?« »Jetzt nicht, jetzt nicht.« Die drei Männer verließen die Bar und die Menge verlor sich durch die Türen in den Durchgang. Der Inhaber brachte den Konstabler zur Treppe, um den Unfallort zu besichtigen. Sie kamen überein, dass der Herr den Halt verloren haben musste. Die Kunden kamen zur Theke zurück und ein Kurat machte sich darüber, die Blutspuren vom Boden zu entfernen. Als sie auf die Grafton Street hinauskamen, pfiff Mr. Power nach einem Outsider. Der Verletzte sagte noch einmal, so gut er konnte, »Ich bin Ihnen sehr verbunden, mein Herr. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Heiße Körnen!« Der Schock und die einsetzenden Schmerzen hatten ihn etwas ernüchtert. »Nichts zu danken«, sagte der junge Mann. Sie schüttelten sich die Hand. Mr. Kernan wurde auf den Wagen gehievt, und während Mr. Power dem Kutscher Anweisungen gab, bedankte er sich bei dem jungen Mann und bedauerte, dass sie nicht eine Kleinigkeit trinken könnten. »Ein andermal«, sagte der junge Mann. Der Wagen setzte sich Richtung Westmoreland Street in Bewegung. Als er am Ballast Office vorbeifuhr, zeigte die Uhr 9:30. Ein scharfer Ostwind fuhr ihnen von der Flussmündung entgegen. Mr. Kernan kroch in sich hinein vor Kälte. Sein Freund bat ihn zu erzählen, wie sich der Unfall abgespielt hatte. »Ich kann nicht«, sagte er, »Zunge verletzt.« »Zeig«. Der andere lehnte sich über die Gepäckablage des Wagens und starrte in Mr. Kernans Mund, konnte aber nichts sehen. Er riss ein Streichholz an, und indem er es mit der hohlen Hand schützte, starrte er wieder in den Mund, den Mr. Kernan gehorsam öffnete. Die schaukelnde Bewegung des Wagens führte das Streichholz auf den geöffneten Mund zu und wieder weg. Die unteren Zähne und das Zahnfleisch waren mit geronnenem Blut verklebt, und ein winziges Stück Zunge schien abgebissen zu sein. Das Streichholz wurde ausgeblasen. »Das ist scheußlich«, sagte Mr. Power. »Ach, wach, nicht der Rede wert«, sagte Mr. Kernan, schloss den Mund und zog den Kragen seines schmutzigen Gehrocks um seinen Hals. Mr. Kernan war ein Handlungsreisender der alten Schule, die an die Ehre ihres Berufsstandes glaubte. Niemand hatte ihn je ohne einen passablen Zylinder und Gamaschen in der Stadt gesehen. Dank dieser beiden Kleidungsstücke, sagte er, konnte man immer mit Anstand bestehen. Er setzte die Tradition seines Napoleon des großen Black White fort, dessen Gedächtnis er hin und wieder durch Legenden oder Nachahmung heraufbeschwor. Moderne Geschäftsmethoden waren ihm nur insofern erspart geblieben, als es ihm möglich war, ein kleines Büro in der Crow Street zu halten, auf dessen Fensterrouleau der Name seiner Firma mit Adresse stand, London EC. Auf dem Kaminsims dieses kleinen Büros war ein kleines bleiernes Bataillon von Kanistern aufgereiht, und auf dem Tisch standen 4 oder 5 Porzellanschalen, die meist halb voll mit einer schwarzen Flüssigkeit waren. Aus diesen Schalen kostete Mr. Kernan Tee. Er nahm einen Mund voll, zog ihn auf, sättigte seinen Gaumen damit und spuckte ihn dann aus in den Kamin. Dann hielt er inne, um zu einem Urteil zu kommen. Mr. Power, ein wesentlich jüngerer Mann, war im Royal Irish Constabulary Office in Dublin Castle beschäftigt. Der Bogen seines sozialen Aufstiegs schnitt sich mit dem sinkenden Bogen seines Freundes, aber Mr. Kernans Abstieg wurde dadurch gemildert, dass manche der Freunde, die ihn auf dem höchsten Punkt des Erfolges gekannt hatten, ihn immer noch als ein Original schätzten. Mr. Power war einer dieser Freunde. Seine unerklärlichen Schulden waren sprichwörtlich in seinem Kreis. Er war ein charmanter junger Mann. Der Wagen hielt vor einem kleinen Haus an der Glasnevin Road, und man half Mr. Kernan ins Haus. Seine Frau brachte ihn ins Bett, während Mr. Power unten in der Küche saß und die Kinder fragte, wo sie zur Schule gingen und bei welchem Buch sie waren. Die Kinder, 2 Mädchen und ein Junge, die sich der Hilflosigkeit des Vaters und der Abwesenheit der Mutter bewusst waren, begannen Unfug mit ihm zu treiben. Ihr Benehmen und ihre Ausdrucksweise überraschten ihn und erhob nachdenklich die Brauen. Nach einer Weile kam Mrs. Kernan in die Küche und rief, »Was für ein Anblick! Oh, er wird sich noch mal ins Unglück bringen. Das ist mein heiliger Ernst. Seit Freitag hat er getrunken.« Mr. Power war darauf bedacht, ihr zu erklären, dass er nicht verantwortlich sei dafür, dass er rein zufällig dazugekommen sei. Mrs. Kernan, die sich an Mr. Powers gute Dienste bei häuslichen Streitigkeiten und an viele kleine Kredite zur rechten Zeit erinnerte, sagte, »Oh, das brauchen Sie mir nicht zu sagen, Mr. Power. Ich weiß, dass Sie ein Freund sind, nicht wie manche von den anderen, wo er sich mit rumtreibt. Die sind nur in Ordnung, solange er Geld in der Tasche hat, das ihn von seiner Frau und Familie weghält. Nette Freunde. Mit wem war er denn heute Abend zusammen? Das würde ich gern wissen.« Mr. Power schüttelte den Kopf, sagte aber nichts. »Es tut mir leid, dass ich nichts im Haus habe, was ich Ihnen anbieten könnte. Aber wenn Sie einen Augenblick warten, dann schicke ich jemand zu Fogerty an der Ecke.« Mr. Power stand auf. »Wir haben darauf gewartet, dass er das Geld heimbringt. Er denkt anscheinend nie daran, dass er überhaupt ein Zuhause hat.« »Na ja, Mrs. Kernan«, sagte Mr. Power, »wir bringen ihn dazu, dass er einen neuen Anfang macht. Ich werde mit Martin sprechen, das ist der richtige Mann. Wir kommen abends mal vorbei und besprechen das. Sie brachte ihn zur Tür. Der Kutscher stampfte am Gehweg auf und ab und schwang die Arme, um sich zu wärmen. »Das ist sehr freundlich von Ihnen, dass Sie ihn heimgebracht haben«, sagte sie. »Nicht der Rede wert«, sagte Mr. Power. Er stieg auf den Wagen. Als er abfuhr, zog er frohgemut den Hut vor ihr. »Wir machen einen neuen Menschen aus ihm«, sagte er. »Gute Nacht, Mrs. Carnan.« Mrs. Carnans unschlüssiger Blick folgte dem Wagen, bis er außer Sicht war. Dann wandte sie sich ab, ging ins Haus und leerte die Taschen ihres Mannes. Sie war eine tatkräftige, praktisch veranlagte Frau in mittleren Jahren. Es war noch nicht lange her, dass sie ihre silberne Hochzeit gefeiert und ihre Vertrautheit mit ihrem Mann aufgefrischt hatte, indem sie zu Mr. Powers Begleitung Walzer mit ihm tanzte. Als Braut schien ihr Mr. Carnan durchaus ein galanter Mann zu sein, und sie lief noch immer zur Kirchentür, wenn eine Hochzeit angekündigt war, und beim Anblick des Brautpaares erinnerte sie sich mit lebhafter Genugtuung, wie sie aus der Star of the Sea Church in Sandy Mount kam, auf den Arm eines vergnügten, stämmigen Mannes gestützt, der elegant in Gehrock und lavendelfarbene Hosen gekleidet war und auf dem freien Arm mit Grazie einen Zylinder balancierte. Nach 3 Wochen hatte sie das Leben einer Frau beschwerlich gefunden, und später, als es ihr allmählich unerträglich vorkam, wurde sie Mutter. Die Mutterrolle stellte sie vor keine unüberwindlichen Schwierigkeiten, und 25 Jahre lang hatte sie ihrem Mann klug das Haus geführt. Ihre beiden ältesten Söhne waren flügge. Einer war in einem Textilgeschäft in Glasgow und der andere war Sekretär bei einem Teehändler in Belfast. Sie waren gute Söhne, schrieben regelmäßig und schickten manchmal Geld nach Hause. Die anderen Kinder gingen noch zur Schule. Mr. Carnan sandte am nächsten Tag einen Brief in sein Büro und blieb im Bett. Sie machte ihm eine Bouillon und sagte ihm tüchtig die Meinung. Sie nahm seine häufige Unmäßigkeit hin wie das Wetter, pflegte ihn pflichtbewusst, wenn er krank war, und versuchte immer, ihn dazu zu bringen, sein Frühstück zu essen. Es gab schlimmere Ehemänner. Er war nie mehr gewalttätig gewesen, seit die Jungen erwachsen waren, und sie wusste, dass er bis zum Ende der Thomas Street und zurücklief, um einen noch so kleinen Auftrag zu verbuchen. 2 Abende später kamen seine Freunde zu Besuch. Sie brachte sie in sein Schlafzimmer hinauf, dessen Luft einen ganz eigenen Geruch angenommen hatte, und gab ihnen Plätze am Feuer. Mr. Carnan, den gelegentliche stechende Schmerzen in der Zunge tagsüber etwas reizbar gemacht hatten, wurde höflicher. Er saß von Kissen gestützt im Bett, und das bisschen Farbe auf seinen aufgedunsenen Backen erinnerte an warme Zinder. Er entschuldigte sich bei seinen Gästen für die Unordnung im Zimmer, sah sie aber gleichzeitig ein wenig gönnerhaft mit Veteranenstolz an. Er war völlig ahnungslos, dass er das Opfer eines Planes seiner Freunde Mr. Cunningham, Mr. McCoy und Mr. Power war, den sie Mrs. Carnan im Wohnzimmer enthüllt hatten. Es war Mr. Powers Idee, aber die Ausführung war Mr. Cunningham anvertraut worden. Mr. Carnan kam aus einem protestantischen Haus, und obwohl er bei seiner Hochzeit zum katholischen Glauben übergetreten war, hatte er seit 20 Jahren keine Kirche mehr von innen gesehen. Außerdem verteilte er gern Seitenhiebe gegen den Katholizismus. Mr. Cunningham war gerade der richtige Mann für so einen Fall. Er war ein älterer Kollege von Mr. Power. Sein eigenes häusliches Leben war nicht sehr glücklich. Die Leute hatten großes Mitleid mit ihm, da man wusste, dass er eine Frau geheiratet hatte, die nicht vorzeigbar und eine unheilbare Trinkerin war. 6-mal hatte er ihr das Haus eingerichtet und jedes Mal hatte sie ihm die Einrichtung verpfändet. Jeder hatte Hochachtung vor dem armen Martin Cunningham. Er war ein grundvernünftiger Mann mit Einfluss und Verstand. Die Klinge seiner Menschenkenntnis, natürlicher Mutterwitz, vertieft durch lange Erfahrung mit Fällen im Polizeigericht, war durch kurze Tauchbäder ins Wasser allgemeiner Philosophie gehärtet worden. Er war gut informiert. Seine Freunde beugten sich seinem Urteil und meinten, dass sein Gesicht dem Shakespeares gliche. Als man ihr den Plan enthüllt hatte, hatte Mrs. Carnan gesagt, »Ich lege das ganz in Ihre Hand, Mr. Cunningham.« Nach einem Vierteljahrhundert Eheleben besaß sie nur noch ganz wenige Illusionen. Religion war eine Gewohnheit für sie, und sie hatte die Vermutung, dass sich ein Mann im Alter ihres Mannes bis zu seinem Tod nicht mehr wesentlich ändern würde. Sie war versucht, seinen Unfall seltsam passend zu finden, und wenn sie nicht gefürchtet hätte, gehässig zu erscheinen, hätte sie den Herren gesagt, dass es Mr. Kernans Zunge wenig beeinträchtige, dass sie kürzer sei. Aber Mr. Cunningham war ein fähiger Mann, und Religion war Religion. Der Plan mochte vielleicht etwas helfen, und zumindest würde er nicht schaden. Sie hatte keine übertriebenen Glaubenserwartungen. Sie glaubte fest an das heiligste Herz Jesu als die allgemein nützlichste aller katholischen Verehrungen und hielt die Sakramente für gut. Ihr Glaube wurde durch ihre Küche begrenzt, aber wenn man sie drängte, konnte sie auch an die Banshee und den Heiligen Geist glauben. Die Herren begannen über den Unfall zu sprechen. Mr. Cunningham sagte, er habe einmal einen ähnlichen Fall gekannt. Ein 70-Jähriger hatte sich ein Stück Zunge bei einem epileptischen Anfall abgebissen und die Zunge war wieder so nachgewachsen, dass niemand eine Spur des Bisses entdecken konnte. »Naja, ich bin nicht 70«, meinte der Kranke. »Gott bewahre«, sagte Mr. Cunningham. »Sie haben jetzt keine Schmerzen?«, fragte Mr. McCoy. Mr. McCoy hatte einmal einen gewissen Ruf als Tenor besessen. Seine Frau, die eine Sopranistin gewesen war, gab kleinen Kindern noch Klavierunterricht für geringes Entgelt. Sein Lebensweg war nicht die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten. Zeitweise war er gezwungen gewesen, sich mehr oder minder redlich durchzuschlagen. Er war Angestellter bei der Midland Railway, Anzeigenrequisiteur für die Irish Times und das Freeman's Journal gewesen, Stadtvertreter in Kommission für einen Kohlenhändler, Privatdetektiv, Angestellter im Büro des Subsheriff und kürzlich war er Sekretär des City Coroner geworden. Seine neue Aufgabe weckte sein berufliches Interesse an Mr. Kernans Fall. »Schmerzen? Nicht sehr«, antwortete Mr. Kernan. »Aber es wird einem so übel. Ich fühle mich, als ob ich was rauswürgen müsste.« »Das ist der Alkohol«, sagte Mr. Cunningham mit Nachdruck. »Nein«, sagte Mr. Kernan, »ich glaube, ich habe mich erkältet im Wagen. Da kommt mir immer etwas in den Hals, Speichel oder...« »Mukus«, sagte Mr. McCoy. »Es kommt andauernd wie von unten aus dem Hals. Eklige Sache.« »Ja, ja«, sagte Mr. McCoy, »das ist der Thorax.« Er sah Mr. Cunningham und Mr. Power gleichzeitig leicht herausfordernd an. Mr. Cunningham nickte rasch und Mr. Power sagte, »Naja, Ende gut, alles gut.« »Ich bin dir wirklich sehr verbunden, alter Junge«, sagte der Kranke. Mr. Power winkte ab. »Die beiden anderen Kerle, mit denen ich zusammen war...« »Mit wem warst du denn zusammen?«, fragte Mr. Cunningham. »So ein Kerl. Ich weiß seinen Namen nicht. Verdammt nochmal, wie heißt er nur? Kleiner Bursche mit rotblonden Haaren. Und wer noch? Harford.« »Hm«, sagte Mr. Cunningham. Wenn Mr. Cunningham diesen Kommentar abgab, waren die Leute still. Man wusste, dass der Sprecher geheime Informationsquellen besaß. In diesem Fall steckte eine moralische Absicht hinter der Einsilbigkeit. Mr. Harford war manchmal Mitglied einer kleinen Abordnung, die die Stadt am Sonntag kurz nach Mittag verließ, um so bald wie möglich irgendein Gasthaus in den Außenbezirken der Stadt zu erreichen, wo sich ihre Mitglieder vorschriftsmäßig als bona fide Reisende zu erkennen gaben. Aber seine Mitreisenden waren nie bereit gewesen, seine Herkunft zu übersehen. Er hatte sein Leben als obskurer Finanzier begonnen, indem er Arbeitern kleine Summen zu Wucherzinsen lieh. Später war er Partner eines sehr dicken kleinen Herrn, Mr. Goldberg, von der Liffey Loan Bank geworden, obwohl er sich nie mehr als den jüdischen Moralkodex zu eigen gemacht hatte, nannten ihn seine katholischen Glaubensbrüder, wenn sie in Person oder durch einen Bevollmächtigten unter seinen Forderungen zu leiden hatten, bitte einen irischen Juden und Analphabeten, und sahen göttliche Missbilligung des Wuchers in seinem schwachsinnigen Sohn verkörpert. Zu anderen Zeiten erinnerten sie sich an seine guten Seiten. »Ich frage mich, wo er nur hingegangen ist«, sagte Mr. Kernan. Er wünschte, dass die näheren Umstände des Vorfalls unklar blieben. Er wünschte, dass seine Freunde glaubten, es sei ein Versehen gewesen und dass er und Mr. Harford sich verfehlt hätten. Seine Freunde, die Mr. Harfords Zechgepflogenheiten hinreichend kannten, waren still. Mr. Power sagte wieder, Ende gut, alles gut. Mr. Kernan wechselte sofort das Thema. Das war ein anständiger junger Kerl, dieser Medizinstudent, sagte er. Ohne ihn, sagte Mr. Power, hätten das 7 Tage werden können, ohne die Möglichkeit, stattdessen Bußgeld zu zahlen. Ja, ja, sagte Mr. Kernan und versuchte, sich zu erinnern. Ich erinnere mich jetzt, dass da ein Polizist war. Anständiger junger Kerl kam mir vor. Wie ist das überhaupt passiert? Passiert ist, dass du Sternhagel voll warst, Tom, sagte Mr. Cunningham ernst. Begründeter Vorwurf, sagte Mr. Kernan ebenso ernst. Ich vermute, Sie haben das mit dem Konstabler geregelt, Jack, sagte Mr. McCoy. Mr. Power schätzte den Gebrauch seines Vornamens nicht. Er war nicht zimperlich, aber er konnte nicht vergessen, dass Mr. McCoy kürzlich einen Feldzug auf der Suche nach Koffern und Reisetaschen unternommen hatte, um Mrs. McCoy in die Lage zu versetzen, erfundene Engagements auf dem Land zu erfüllen. Mehr als die Tatsache, dass er ein Opfer geworden war, nahm er übel, dass jemand so falsch spielte. Er beantwortete die Frage deshalb so, als ob Mr. Kernan sie gestellt hätte. Die Erzählung entrüstete Mr. Kernan. Er war sich seiner Rolle als Bürger sehr bewusst, wünschte, mit seiner Stadt in beiderseitigem ehrbarem Einvernehmen zu leben und nahm jeden Affront von Leuten übel, die er Bauernlümmel nannte. »Bezahlen wir dafür unsere Steuern?« fragte er. »Um solche Dämlachs zu ernähren und zu kleiden? Und was anderes sind sie nicht?« Mr. Cunningham lachte. Er war nur während der Dienstzeit Beamter des Castle. »Wie sollten Sie was anderes sein, Tom?« sagte er. Er schlug einen stark provinziellen Tonfall an und sagte mit Kommandostimme, 65, fang deinen Kohl!« Alle lachten. Mr. McCoy, dem jedes Mittel recht war, um ins Gespräch zu kommen, gab vor, die Geschichte noch nie gehört zu haben. Mr. Cunningham sagte, das soll sich, sagt man, nicht wahr, irgendwo im Depot abspielen, wo sie diese Mordskerle vom Land, die Omadorns, nicht wahr, zum Drillen bekommen. Der Sergeant lässt sie sich in einer Reihe an der Wand aufstellen und ihre Teller hochhalten. Er illustrierte die Geschichte mit bizarren Gesten. Beim Essen, nicht wahr? Dann hat er eine verdammt große Schüssel mit Kohl vor sich auf dem Tisch und einen verdammt großen Schöpflöffel wie eine Schaufel. Er nimmt eine Ladung Kohl auf den Löffel und feuert sie quer durch den Saal und die armen Teufel müssen versuchen, sie auf ihren Tellern zu fangen. 65, fang deinen Kohl! Alle lachten wieder. Aber Mr. Kernan war immer noch etwas entrüstet. Er redete davon, einen Brief an die Zeitungen zu verfassen. »Diese Yahoos kommen hierher«, sagte er, »und meinen, sie können die Leute hier schikanieren. Ich brauche dir nicht zu sagen, Martin, was das für Männer sind.« Mr. Cunningham stimmte mit Vorbehalt zu. »Es ist wie mit allem auf dieser Welt«, sagte er. »Es gibt ein paar üble Burschen und es gibt ein paar gute.« »Oh ja, es gibt ein paar gute, das gebe ich zu«, sagte Mr. Kernan zufriedengestellt. »Es ist besser, wenn man nichts mit ihnen zu tun hat«, sagte Mr. McCoy. »Das ist meine Meinung.« Mrs. Kernan kam ins Zimmer, stellte ein Tablett auf den Tisch und sagte, »Bedienen Sie sich, meine Herren.« Mr. Power stand auf, um als Helfer zu fungieren, und bot ihr seinen Stuhl an. Sie lehnte ab, sagte, dass sie unten beim Bügeln sei, und nachdem sie Mr. Cunningham hinter Mr. Powers Rücken zugenickt hatte, machte sie Anstalten, das Zimmer zu verlassen. Ihr Mann rief ihr zu, »Und hast du nichts für mich, Spatz?« »Ach du kannst eine hinter die Löffel haben«, sagte Mrs. Kernan bissig. Ihr Mann rief ihr nach, »Nichts für den armen kleinen Männe!« Seine Grimassen und seine verstellte Stimme waren so komisch, dass die Verteilung der Flaschen mit Stout unter allgemeiner Heiterkeit vor sich ging. Die Herren tranken aus ihren Gläsern, setzten die Gläser wieder auf den Tisch und machten eine Pause. Dann wandte sich Mr. Cunningham zu Mr. Power und sagte beiläufig, »Donnerstagabend, hast du gesagt, Jack?« »Donnerstag, ja«, sagte Mr. Power. »In Ordnung«, sagte Mr. Cunningham prompt. »Wir können uns in McAuleys treffen«, sagte Mr. McCoy. »Das wird der geeignetste Ort sein.« »Aber wir dürfen nicht zu spät kommen«, sagte Mr. Power ernsthaft, »weil es bestimmt bis auf den letzten Platz voll wird.« »Wir können uns um 6:30 treffen«, sagte Mr. McCoy. »In Ordnung«, sagte Mr. Cunningham. »Also dann um 6:30 in McAuleys.« Es herrschte kurzes Schweigen. Mr. Kernan wartete, um zu sehen, ob ihn seine Freunde ins Vertrauen ziehen würden. Dann fragte er, »Was ist denn im Busch?« »Oh, nichts«, sagte Mr. Cunningham. »Nur eine Kleinigkeit, die wir für Donnerstag organisieren.« »Geht's um die Oper?«, sagte Mr. Kernan. »Nein, nein«, sagte Mr. Cunningham in ausweichendem Ton. »Es ist nur eine kleine religiöse Angelegenheit.« »Oh«, sagte Mr. Kernan. Wieder herrschte Stille. Dann sagte Mr. Power unverblümt, »um dir die Wahrheit zu sagen, Tom, wir werden Exerzitien machen.« »Ja, das ist es«, sagte Mr. Cunningham. »Jack und ich und McCoy hier, wir werden reinen Tisch machen.« Er äußerte die Metapher mit einer gewissen schlichten Nachdrücklichkeit und fuhr, ermutigt von seiner eigenen Stimme, fort, »Weißt du, wir können doch alle zugeben, dass wir eine ganz hübsche Versammlung von Halunken sind, einer wie der andere. Einer wie der andere, sage ich«, fügte er mit rauer Nachsicht hinzu und wandte sich an Mr. Power. »Gib es schon zu.« »Ich gebe es zu«, sagte Mr. Power. »Und ich gebe es zu«, sagte Mr. McCoy. »Also werden wir gemeinsam reinen Tisch machen«, sagte Mr. Cunningham. Das schien ihm ein Gedanke zu kommen. Er wandte sich plötzlich an den Kranken und sagte, »Weißt du, was mir gerade einfällt, Tom? Du könntest ja mit uns kommen, dann hätten wir einen vierhändigen Reel.« »Gute Idee«, sagte Mr. Power, »wir vier zusammen.« Mr. Kernan schwieg. Der Vorschlag hatte wenig konkrete Bedeutung für ihn, aber da er begriff, dass sich irgendwelche religiösen Institutionen für ihn bemühen würden, meinte er, es seiner Würde schuldig zu sein, Widerstand zu leisten. Er nahm längere Zeit nicht am Gespräch teil, sondern hörte mit einem Ausdruck gelassener Feindseligkeit zu, während seine Freunde über die Jesuiten diskutierten. »Ich habe keine so schlechte Meinung von den Jesuiten«, sagte er und mischte sich schließlich ein. »Sie sind ein gebildeter Orden. Ich glaube auch, dass sie es gut meinen.« »Sie sind der großartigste Orden der Kirche, Tom«, sagte Mr. Cunningham mit Enthusiasmus. »Der General der Jesuiten kommt sofort nach dem Papst.« »Kein Zweifel«, sagte Mr. McCoy, »wenn man will, dass etwas richtig erledigt wird und ohne Zicken, geht man zu einem Jesuiten. Die Knaben haben Einfluss. Ich werde euch dazu einen Fall erzählen.« »Die Jesuiten sind großartige Leute«, sagte Mr. Power. »Es ist eine merkwürdige Sache mit dem Jesuitenorden«, sagte Mr. Cunningham. »Jeder kirchliche Orden musste irgendwann reformiert werden, aber der Jesuitenorden musste nie reformiert werden. Er ist nie abgefallen.« »Wirklich?«, fragte Mr. McCoy. »Das ist Tatsache«, sagte Mr. Cunningham. »Das ist Geschichte.« »Schau dir nur ihre Kirche an«, sagte Mr. Power. »Schau dir die Gemeinde an, die sie haben.« »Die Jesuiten kümmern sich um die oberen Schichten«, sagte Mr. McCoy. »Natürlich«, sagte Mr. Power. »Ja«, sagte Mr. Kernan, »das ist der Grund, warum ich etwas für sie übrig habe. Aber manche von diesen weltlichen Priestern sind unwissende, aufgeblasene. Das sind alles gute Menschen«, sagte Mr. Cunningham, »jeder auf seine Art. Die irische Priesterschaft wird auf der ganzen Welt respektiert.« »Oh ja«, sagte Mr. Power. »Nicht wie manche andere Priesterschaft auf dem Kontinent«, sagte Mr. McCoy, »die den Namen nicht verdient.« »Vielleicht hast du recht«, sagte Mr. Kernan einlenkend. »Natürlich habe ich recht«, sagte Mr. Cunningham. »Ich bin nicht all die Zeit auf der Welt und habe das meiste davon gesehen, ohne Menschenkenntnis zu haben.« Die Herren tranken wieder, wobei einer dem Beispiel des anderen folgte. Mr. Kernan schien sich etwas durch den Kopf gehen zu lassen. Er war beeindruckt. Er hatte eine hohe Meinung von Mr. Cunninghams Menschenkenntnis und seiner Fähigkeit, Gesichter zu lesen. Er fragte nach Einzelheiten. Ach, weißt du, es sind nur Exerzitien, sagte Mr. Cunningham. Father Purden hält sie ab. Sie sind für Geschäftsleute, weißt du. Er wird nicht zu streng mit uns sein, Tom, sagte Mr. Power überzeugend. Father Purden, sagte der Kranke. Oh, du musst ihn kennen, Tom, sagte Mr. Cunningham entschieden. Ein prima Kerl, er ist ein Mann von Welt wie wir. Ah, ja, ich glaube, ich kenne ihn. Ziemlich rotes Gesicht, groß, das ist er. Und sag, Martin, ist er ein guter Prediger? Nein, weißt du, das ist keine richtige Predigt, das ist eine Art freundschaftliches Gespräch, weißt du, auf vernünftige Art. Mr. Kernan besann sich, Mr. McCoy sagte, »Father Tom Burke, das war einer.« »Oh, Father Tom Burke«, sagte Mr. Cunningham, »das war ein geborener Redner. Hast du ihn jemals gehört, Tom?« »Ob ich ihn gehört habe«, sagte der Kranke aufgebracht, »und ob, ich habe ihn gehört.« »Und trotzdem sagt man, er war kein großer Theologe«, sagte Mr. Cunningham. »Wirklich?«, sagte Mr. McCoy. »Oh, natürlich, es war nichts Verkehrtes, wisst ihr. Aber manchmal, sagt man, hat er Dinge gepredigt, die nicht ganz orthodox waren.« »Ah, er war ein wunderbarer Mann«, sagte Mr. McCoy. »Ich habe ihn einmal gehört«, fuhr Mr. Kernan fort. »Ich weiß das Thema der Predigt nicht mehr. Crofton und ich waren hinten im Parkett, du weißt schon, dem Schiff«, sagte Mr. Cunningham. »Ja, hinten bei der Tür, ich weiß nicht mehr, was...« »Oh ja, es ging um den Papst, den verstorbenen Papst, ich erinnere mich gut.« »Auf mein Wort, das war grandios, der Stil der Rede und seine Stimme. Mein Gott, hatte der eine Stimme. Der Gefangene des Vatikan«, nannte er ihn. »Ich erinnere mich, dass Crofton im Hinausgehen zu mir sagte, »aber Crofton ist doch ein Orangeman, nicht wahr?« sagte Mr. Power. »Natürlich ist er das«, sagte Mr. Kernan, »und ein verdammt anständiger Orangeman dazu. Wir gingen zu Butlers in der Moore Street. Wirklich, ich war tief bewegt, um ehrlich zu sein. Und ich erinnere mich ganz genau an seine Worte. Kernan«, sagte er, »wir beten an verschiedenen Altären«, sagte er, »aber unser Glaube ist derselbe.« Ich fand, das war großartig gesagt. »Das fiel dran«, sagte Mr. Power. »Es waren immer eine Menge Protestanten in der Kirche, wenn Father Tom predigte.« »Da ist nicht so viel Unterschied zwischen uns«, sagte Mr. McCoy. »Wir glauben beide an«, er zögerte einen Moment, »an den Erlöser, nur dass sie nicht an den Papst und die Mutter Gottes glauben.« »Aber natürlich«, sagte Mr. Cunningham gelassen und wirkungsvoll, »ist unsere Religion die wahre Religion, der alte, ursprüngliche Glaube.« »Kein Zweifel«, sagte Mr. Kernan warmherzig. Mrs. Kernan kam an die Türe des Schlafzimmers und verkündete, »Hier ist ein Besuch für dich.« »Wer ist es?« »Mr. Fogerty.« »Oh, herein, herein!« Ein blasses, ovales Gesicht trat ins Licht. Der Bogen seines blonden, hängenden Schnurrbartes wiederholte sich in den blonden Augenbrauen, die sich über den angenehm überraschten Augen wölbten. Mr. Fogerty war ein bescheidener Kaufmann. Er hatte einen geschäftlichen Fehlschlag mit einem Schankbetrieb in der Stadt erlitten, weil ihn seine finanziellen Verhältnisse dazu gezwungen hatten, sich an zweitklassige Brenner und Brauer zu binden. Er hatte einen kleinen Laden an der Glasnevin Road eröffnet, wo seine Umgangsformen, wie er sich schmeichelte, die Hausfrauen des Viertels für ihn einnehmen würden. Er besaß einen gewissen Charme, war liebenswürdig zu kleinen Kindern und sprach mit klarer Stimme. Er war nicht ohne Bildung. Mr. Fogerty brachte ein Geschenk mit, eine halbe Pint eines besonderen Whiskys. Er erkundigte sich höflich nach Mr. Kernans Befinden, stellte sein Geschenk auf den Tisch und setzte sich wie einer der ihren zu der Gesellschaft. Mr. Kernan wusste das Geschenk umso mehr zu würdigen, als er sich bewusst war, dass eine kleinere Lebensmittelrechnung zwischen ihm und Mr. Fogerty noch nicht beglichen war. Er sagte, »Ich wusste es doch, alter Junge. Machst du das mal auf, Jack?« Mr. Power stand wieder zu Diensten. Gläser wurden ausgewaschen und 5 kleine Rationen Whisky ausgegossen. Diese neue Anregung belebte das Gespräch. Mr. Fogerty, der auf der Kante des Stuhles saß, war besonders interessiert. Papst Leo XIII., sagte Mr. Cunningham, war eine der Leuchten seiner Zeit. Seine große Idee, nicht wahr, war die Vereinigung der römischen und griechischen Kirche. Das war sein Lebensziel. Ich habe oft gehört, dass er einer der gebildetsten Männer Europas war, sagte Mr. Power. Also abgesehen davon, dass er Papst war. Das war er, sagte Mr. Cunningham, wenn nicht überhaupt der gebildetste. Sein Motto, wisst ihr, als Papst war Lux zu Lux, Licht zu Licht. Nein, nein, sagte Mr. Fogerty eifrig. Ich glaube, da irren Sie. Es war Lux in Tenebris, glaube ich, Licht in der Finsternis. Oh ja, sagte Mr. McCoy, Tenebrae. Wenn Sie gestatten, sagte Mr. Cunningham bestimmt, es war Lux zu Lux. Und das Motto seines Vorgängers, Pius des IX., war Crux zu Crux, das heißt Kreuz zu Kreuz, um den Unterschied zwischen ihren beiden Pontifikaten zu zeigen. Die Schlussfolgerung wurde angenommen. Mr. Cunningham fuhr fort. Papst Leo, wisst ihr, war ein großer Gelehrter und Dichter. Er hat ein markantes Gesicht, sagte Mr. Kernan. Ja, sagte Mr. Cunningham. Er schrieb lateinische Gedichte. Wirklich? Sagte Mr. Fogerty. Mr. McCoy probierte zufrieden seinen Whisky und schüttelte in zweifacher Absicht den Kopf, wobei er sagte, »Das ist kein Scherz, das kann ich euch sagen.« »Tom, das haben wir nicht gelernt, als wir in der Dorfschule waren«, sagte Mr. Power und folgte Mr. McCoys Beispiel. »Manch ein anständiger Kerl ist mit einem Torfbrocken unter dem Arm in die Dorfschule gegangen«, sagte Mr. Kernan belehrend. »Das alte System war das Beste. Einfache, ehrliche Erziehung. Nichts von diesem modernen Plunder.« »Ganz recht«, sagte Mr. Power. »Nichts Peripheres«, sagte Mr. Fogerty. Er sprach das Wort prononciert aus und trank dann mit ernster Miene. »Ich erinnere mich gelesen zu haben«, sagte Mr. Cunningham, »dass eines von Papst Leos Gedichten von der Erfindung der Fotografie handelte. Auf Lateinisch natürlich.« »Von der Fotografie«, rief Mr. Kernan aus. »Ja«, sagte Martin Cunningham. Auch er trank aus seinem Glas. »Ja, wisst ihr«, sagte Mr. McCoy, »ist die Fotografie nicht etwas Wunderbares, wenn man sich's recht überlegt?« »Natürlich«, sagte Mr. Power, »große Geister können das Wesen der Dinge sehen. Wie der Dichter sagt, große Geister sind dem Wahnsinn mehr als nah«, sagte Mr. Fogerty. Mr. Kernan schien etwas beunruhigt zu sein. Er versuchte angestrengt, sich an die protestantische Lehrmeinung zu einigen dornigen Problemen zu erinnern und sprach schließlich Mr. Cunningham an. »Sag mal, Martin«, sagte er, »waren nicht einige der Päpste, natürlich nicht unser jetziger Mann oder sein Vorgänger, aber einige der frühen Päpste, nicht ganz, ja, du weißt schon, das Wahre?« Es herrschte Schweigen. Mr. Cunningham sagte, »Oh, natürlich gab's da einige üble Burschen, aber das Erstaunliche ist Folgendes. Nicht einer von ihnen, nicht der größte Säufer, nicht der ausgekochteste Rohling, keiner von ihnen hat jemals ein Wort falscher Lehre ex cathedra gepredigt. Na, ist das nicht erstaunlich?« »Und ob«, sagte Mr. Kernan. »Ja, denn wenn der Papst ex cathedra spricht«, erklärte Mr. Fogerty, »ist er unfehlbar.« »Ja«, sagte Mr. Cunningham, »oh, ich weiß Bescheid über die Unfehlbarkeit des Papstes. Ich erinnere mich, ich war jünger damals, oder war es das...« Mr. Fogerty unterbrach. Er nahm die Flasche und schenkte den anderen noch etwas ein. Mr. McCoy, der sah, dass nicht genug für alle da war, machte geltend, dass er seinen ersten noch nicht getrunken habe. Die anderen nahmen unter Protest an. Die leichte Musik des Whiskys, der in die Gläser fiel, sorgte für eine angenehme Unterbrechung. »Was wollten Sie gerade sagen, Tom?«, fragte Mr. McCoy. »Die päpstliche Unfehlbarkeit«, sagte Mr. Cunningham. »Das war das größte Ereignis in der ganzen Kirchengeschichte.« »Wie das, Martin?«, fragte Mr. Power. Mr. Cunningham hielt zwei dicke Finger hoch. »Im Heiligen Kollegium, ihr wisst schon, der Kardinäle und Erzbischöfe und Bischöfe, gab es zwei Männer, die dagegen hielten, während alle anderen dafür waren. Das ganze Konklave, bis auf diese beiden, war einstimmig dafür. Nein, sie waren dagegen.« »Ha«, sagte Mr. McCoy. »Und das war ein deutscher Kardinal namens Dolling oder Dowling oder...« »Dowling war kein Deutscher, also das steht fest«, sagte Mr. Power lachend. »Schön, dieser große deutsche Kardinal, wie er auch geheißen hat, war der eine und der andere war John McHale.« »Was?« rief Mr. Kernan. »Ist das John von Tuam?« »Sind Sie da sicher?« fragte Mr. Fogerty zweifelnd. »Ich dachte, es war irgendein Italiener oder Amerikaner.« »John von Tuam«, wiederholte Mr. Cunningham, »der war's.« Er trank und die anderen Herren folgten seinem Beispiel. Dann fuhr er fort. »Da waren sie alle dabei. Alle die Kardinäle und Bischöfe und Erzbischöfe von allen Enden der Erde. Und die beiden kämpften auf Teufel komm raus, bis der Papst zuletzt selbst aufstand und die Unfehlbarkeit zum kirchlichen Dogma ex cathedra erklärte. Im gleichen Augenblick stand John McHale, der immer und immer wieder dagegen gesprochen hatte, auf und rief mit Löwenstimme, »Credo!« »Ich glaube«, sagte Mr. Fogerty. »Credo«, sagte Mr. Cunningham. Das zeigte, was für einen Glauben er besaß. Er unterwarf sich, sobald der Papst das Wort ergriff. »Und was war mit Dowling?«, fragte Mr. McCoy. »Der deutsche Kardinal wollte sich nicht unterwerfen. Er trat aus der Kirche aus.« Mr. Cunninghams Worte hatten das gewaltige Bild der Kirche in den Köpfen seiner Zuhörer entstehen lassen. Seine tiefe, raue Stimme hatte sie gepackt, als sie das Wort des Glaubens und der Unterwerfung hören ließ. Als Mrs. Kernan, sich die Hände abtrocknend, das Zimmer betrat, kam sie in eine feierliche Runde. Sie störte die Stille nicht, sondern lehnte sich über das Gitter am Fuß des Bettes. »Ich habe John McHale einmal gesehen«, sagte Mr. Kernan, »und ich werde das nie vergessen, solange ich lebe.« Er wandte sich zur Bestätigung an seine Frau. »Ich hab dir das oft erzählt«, Mrs. Kernan nickte. »Es war bei der Enthüllung von Sir John Grays Statue. Edmund Dwyer Gray sprach gerade, faselte daher, und da war dieser alte Knabe, ein mürrisch dreinschauender alter Bursche, und starrte ihn unter seinen buschigen Augenbrauen an.« Mr. Kernan zog die Brauen zusammen, senkte den Kopf wie ein wütender Stier und funkelte seine Frau an. »Mein Gott«, rief er und nahm wieder seinen normalen Gesichtsausdruck an, »ich habe noch nie solche Augen im Kopf eines Menschen gesehen. Zwar, als hätte er gesagt, ich durchschaue dich ganz und gar, Freundchen.« Er hatte ein Auge wie ein Falke. »Keiner von den Grays hat etwas getaugt«, sagte Mr. Power. Wieder trat eine Pause ein. Mr. Power wandte sich an Mrs. Kernan und sagte mit unvermittelter Fröhlichkeit, »Na, Mrs. Kernan, wir werden aus Ihrem Mann hier einen guten, heiligen, frommen und gottesfürchtigen römischen Katholiken machen.« Er schloss die ganze Runde mit seiner Handbewegung ein. »Wir werden alle zusammen Exerzitien machen und unsere Sünden beichten. Und Gott weiß, wir haben's nötig.« »Ich habe nichts dagegen«, sagte Mr. Kernan und lächelte etwas nervös. Mrs. Kernan hielt es für klüger, ihre Zufriedenheit zu verbergen. So sagte sie, »Ich bedauere den armen Priester, der sich deine Geschichte anhören muss.« Mr. Kernans Ausdruck änderte sich. »Wenn sie ihm nicht gefällt«, sagte er frei heraus, »soll er was anderes tun. Ich werde ihm nur meine kleinen Schmerzen erzählen. Ich bin kein so übler Bursche.« Mr. Cunningham legte sich prompt ins Mittel. »Wir werden alle dem Teufel abschwören«, sagte er, »gemeinsam und nicht zu vergessen seinen Taten und seinem Gepränge.« »Hebe dich, Satan, von mir«, sagte Mr. Fogerty lachend und sah die anderen an. Mr. Power sagte nichts. Er hatte ganz das Gefühl, dass er seiner Generalsrolle enthoben war, aber auf seinem Gesicht spielte ein zufriedener Ausdruck. »Alles, was wir zu tun haben, ist«, sagte Mr. Cunningham, »mit brennenden Kerzen in der Hand aufzustehen und unseren Taufbund zu erneuern.« »Oh, vergessen Sie die Kerze nicht, Tom«, sagte Mr. McCoy, »was auch immer Sie tun.« »Was?« sagte Mr. Kernan. »Brauche ich eine Kerze?«
»Oh ja«,
sagte Mr. Cunningham. »Nein, verdammt nochmal«, sagte Mr. Kernan vernünftig, »da hört sich's auf. Ich mach das alles, wie sich's gehört. Ich mach diese Exerzitiengeschichte und die Beichte und das ganze Geschäft. Aber keine Kerzen. Nein, verdammt nochmal, die Kerzen verweigere ich.« Er schüttelte den Kopf mit drolligem Ernst. »Hör sich das einer an«, sagte seine Frau. »Ich verweigere die Kerzen«, sagte Mr. Kernan, der sich bewusst war, dass er Eindruck auf sein Publikum gemacht hatte, und er schüttelte weiter den Kopf hin und her. »Ich verweigere dieses Laterna Magica-Zeugs!« Alle lachten herzlich. »Das ist mir ein schöner Katholik«, sagte seine Frau. »Keine Kerzen«, wiederholte Mr. Kernan hartnäckig. »Kommt nicht in Frage!«
Sie hörten den 7. Teil des Erzählzyklus Dubliner von James Joyce, erschienen 2012 als Hörbuch im Sinus Verlag. Die Erzählung Gnade werden wir in der nächsten Woche fortsetzen.